Deutschlandfunk. Der Tag.
Ich hatte große Angst. Ich dachte, meine letzte Stunde hat geschlagen und ich wusste nicht, warum.
Der Musikproduzent Michel erzählt im französischen Fernsehen, was in ihm vorging, als er von drei Polizisten verprügelt worden ist. Gestern ist ein Video veröffentlicht worden, das diese Szene zeigt. Es gab schnell Kritik und auch politische Reaktionen, zum Beispiel vom französischen Innenminister Gérald Darmanin.
Ich habe die Suspendierung der Polizisten angeordnet. Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, verlange ich die Entlassung der Beamten. Sie haben die Uniform der Republik beschmutzt. Und wenn die Ermittlungen zeigen, dass sich der Vorfall so zugetragen hat, woran es im Moment wenig Zweifel gibt, dann müssen die Polizisten umgehend aus dem Dienst entlassen werden.
Das ist bei weitem nicht der einzige Fall von Polizeigewalt in Frankreich. Und diese Fälle werden gerade jetzt publik, wo die Nationalversammlung ein Gesetz verabschiedet hat, das PolizistInnen besser schützen soll. Wie diese Debatte gerade in Frankreich geführt wird und was das für die Regierung von Präsident Macron heißt, das klären wir gleich. Erstmal geht es aber um den AfD-Bundesparteitag. Der findet am Wochenende statt, und zwar in Kalkar in Nordrhein-Westfalen. Also analog vor Ort mit rund 600 Delegierten. Es wird in Zeiten der Corona-Pandemie und Teil-Lockdown aus Infektionsschutzgründen ziemlich kritisiert. Inhaltlich geht es beim Parteitag vor allem um das Sozialprogramm der Partei. Aber es wird wohl auch parteipolitisch ordentlich zur Sache gehen. Mit Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio bespreche ich, ob ein stärkerer Rechtsruck der AfD zu erwarten ist. Das ist der Tag am Freitag, dem 27. November 2020. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Nadine, wir reden über den AfD-Bundesparteitag. Der findet, anders als bei anderen Parteien, die das jetzt in der Pandemie digital gemacht haben, analog statt. Wie begründet die AfD das?
Ja, ich glaube, das sind drei Dinge, die wichtig sind. Den ersten Grund hat Parteichef Jörg Meuthen bei uns heute Morgen im Deutschlandfunk genannt. Und er hat gesagt, naja, man kann halt bei inhaltlichen Debatten vor Ort persönlich viel besser diskutieren als digital. Man muss sagen, ja, da hat er so ein bisschen recht. Auf der anderen Seite haben die Grünen am letzten Wochenende bei ihrem digitalen Parteitag, bei ihrem Grundsatzprogramm auch gezeigt, dass es eben auch anders geht, auch wenn es noch ein paar Kinderkrankheiten hat. Dann der zweite Punkt ist, ich denke, das Ganze hat eine hohe symbolische Ebene. Die AfD wollte das auf Biegen und Brechen. Ich finde, die Zeit hat das sehr schön aufgeschrieben, hat gesagt, Parteitag aus Prinzip. Die AfD hätte auch sonst dagegen geklagt, weil sie ja die Kontaktbeschränkungen, den sogenannten Lockdown grundsätzlich für übertrieben halten und zeigen wollten, nee, es geht auch anders, wir können das durchsetzen. Man muss halt aber auch drittens noch sagen, dass in der Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen, wo der Parteitag stattfinden soll, in der kleinen Stadt Kalkar, da gibt es eben halt einen Passus, der sagt, dass es Ausnahmen gibt für große Veranstaltungen, und zwar für Parteitage, die zur Funktionsfähigkeit der Parteien notwendig sind. Da gibt es dann besondere Regelungen, das hat das Sozialministerium nochmal bestätigt, und danach hat dann auch die Stadt Kalkar quasi das Ganze genehmigen müssen. Also rechtlich ist die AfD da durchaus auf der sicheren Seite. Ob das jetzt halt eine gute Idee ist, da fast 1000 Leute zusammenzubringen auf einem Fleck angesichts dieser Infektionszahlen, da muss man wirklich ein großes Fragezeichen dran machen.
Ja. Nun gibt es ja sehr strenge Hygieneregeln. Zum Beispiel muss auch eine generelle Maskenpflicht gilt. Und dagegen hatte die AfD dann noch geklagt. Aber das Oberverwaltungsgericht in Münster hat jetzt entschieden, doch die bleibt, richtig?
Ja, das war eine Entscheidung, da hatte man länger drauf gewartet. Die kam dann heute Mittag um kurz nach 1 Uhr, und demnach heißt es, dass die Delegierten beim AfD-Bundesparteitag ihre Maske auch am Platz tragen müssen. Das Oberverwaltungsgericht hat das Ganze so begründet, hat gesagt, ja, man würde jetzt die Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen nicht außer Kraft setzen wollen. Und das Tragen einer Alltagsmaske, das ist völlig unabhängig vom Mindestabstand bei anderen Personen. Und das wäre jetzt auch quasi kein Angriff gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. Und die Regelungen seien verhältnismäßig. Also das ist jetzt quasi kurz zusammengefasst die Begründung des Oberverwaltungsgerichts. Und was ich noch ganz interessant fand, das war Britta Schulz. Das ist die Bürgermeisterin der kleinen Stadt Kalkar. Die hat sich am Mittwoch zu Wort gemeldet. Und die hatte gesagt, also sie würde wirklich den Glauben verlieren, wenn jetzt das Gericht sich auch noch gegen die Maskenpflicht entscheiden würde. Aber da kann man jetzt Frau Schulz beruhigen, das muss sie nicht. Das Oberverwaltungsgericht hat für die Maskenpflicht auch geurteilt.
Generell haben sich ja die Behörden vor Ort, also jetzt in Kalka, da schon auch auf dieses Großereignis besonders vorbereitet bzw. angekündigt, dass sie da auch sehr streng kontrollieren werden.
Ja, also es wird dann so sein, ich habe es ja eben schon angedeutet, Kalka hat 14.000 Einwohner. Also man kann sich durchaus denken, dass dort auch das Ordnungsamt nicht so wahnsinnig groß ist, dass es nicht so wahnsinnig viele Mitarbeiter dort sind. Von daher hat man sich da auch aus den Gemeinden, aus dem Umland dann Personal ausgeliehen. Und es wird dann ein Team von 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann vor Ort sein. Die werden das Ganze dann überwachen, ob die Hygienevorschriften auch eingehalten werden. Und in dieser Pressekonferenz, die ich ja eben schon angesprochen hatte, am Mittwoch, da gab es dann noch mal die klipp und klare Ansage der Ordnungsbehörde, wenn es grobe Verstöße gibt oder wenn es quasi wiederholte Verstöße gibt, dann nimmt man sich auch das Recht oder dann hat die Stadt Kalka auch das Recht, diese Veranstaltung abzubrechen. Und ich bin da tatsächlich auch mal gespannt, weil man hat das ja jetzt im Bundestag auch in dieser Sitzungswoche schon wieder beobachten können, wie da auch Abgeordnete der AfD mit großem Theater, großem Aplomb da gegen die Maskenpflicht im Bundestag ja auch angehen wollen. Thomas Seitz hat es dann so weit getrieben, dass er am Rednerpult von der Vizepräsidentin des Bundestags, Claudia Roth, extra eine neue Maske überreicht bekommen hat. Und an die Begegnung von Carsten Hilse, dem Bundestagsabgeordneten, mit der Berliner Polizei am Rande dieser Anti-Corona-Demos in der letzten Woche, da kann man sich ja noch erinnern, dass er jetzt auch Ermittlungen wegen eines möglicherweise gefälschten Attestes dann halt auch am Hacken hat. Mhm. Und mit dieser Frage der Atteste, da bin ich tatsächlich mal gespannt, wie ernst man das nehmen wird und wie scharf man auch diese Atteste dann kontrollieren wird.
Ja. Du bist ja im Hauptstadtstudio eine der Korrespondentinnen oder eigentlich die Korrespondentin, die die AfD-Berichterstattung hauptsächlich übernimmt. Jetzt ist es so, da ist vor Ort dieser Parteitag in Kalka, aber du kannst halt aus Infektionsschutz nicht vor Ort sein, sondern beobachtest das Ganze ja digital aus Berlin. Weißt du denn, ob ansonsten viele PressevertreterInnen dann vor Ort sein werden?
Ja, also wir sind im Hauptstadtstudio zu zweit für die AfD. Da ist der Volker Findhammer ist noch mit dabei und wir werden das auch am Wochenende dann auch zu zweit machen, wie wir eigentlich schon viele Parteitage dann auch zu zweit begleitet haben der AfD, wobei es diesmal wirklich anders sein wird, weil wir sitzen in Berlin im Hauptstadtstudio, schauen uns den Videostream an. Wir müssen mal gucken, welches Format dann technisch am besten läuft. Und ich finde das schon auch sehr traurig, wobei es halt auch tatsächlich so ist, dass ich nicht fahren darf aus Infektionsschutzgründen. Und wenn man jetzt halt auch weiß, dass die AfD das mit diesem ganzen Thema Abstandsregeln auch nicht handgeben und so weiter an einigen Stellen halt nicht so ernst nimmt, muss ich sagen, bin ich auch fast ein bisschen erleichtert, wobei ich es inhaltlich natürlich sehr schade finde, weil es sich immer lohnt, bei einem Parteitag vor Ort zu sein, weil man immer sehen kann, wer quatscht da gerade mit wem, wer telefoniert den ganzen Parteitag durch und versucht da Mehrheiten zu organisieren. Grundsätzlich wird es so sein, in die Halle dürfen nur Fernsehreporter und Fotografen mit rein und die anderen Journalisten sitzen getrennt in einer anderen Halle. ARD-Kollegen haben mir gesagt, dass sie quasi auch mehr oder minder den kompletten Parteitag dann in ihren Übertragungswagen verbringen werden. Und es ist so, jetzt unter den anderen AfD-Berichterstattern, die so aus den Hauptstadtstudios, Hauptstadtbüros kommen, das ist so eine Kerntruppe von, ich würde sagen, 25 bis 30 Leuten. Und da würde ich sagen, ist es fast so 50-50. Also, dass einige sagen, nein, sie fahren nicht. Und halt andere, gerade auch die Fernsehleute, sagen, nee, sie fahren hin, weil sie müssen halt tatsächlich auch vor Ort sein und auch drehen.
Ja. Dann lass uns jetzt mal auf die Inhalte kommen. Schwerpunkt ist ja das Sozialprogramm der AfD. Das war lange Zeit eigentlich ein Kritikpunkt, weil sie da bislang in Sozial- und auch Rentenfragen ja nicht wirklich ein Konzept vorgelegt hat. Siehst du da auf dem Parteitag jetzt einen inhaltlichen Durchbruch kommen?
Ich glaube, die Frage ist nicht ganz so einfach. Ich glaube, es kommt darauf an, wie man Durchbruch definiert. Mhm. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man am Ende dieses Parteitags irgendeine Art von Einigung haben wird, irgendeine Art von Kompromiss. Und da muss man halt sehen, wie faul ist dieser Kompromiss. Ich denke, man wird den Leitantrag beschließen. Die Frage ist dann halt, wie groß sind die Änderungen, die man noch an diesem Leitantrag vornimmt. Zur Orientierung, dieser Leitantrag, der hat 21 Seiten. Und allein die Änderungsanträge, nur das, was sich jetzt auf die Rente und auf die Gesundheitspolitik bezieht, die bringen es auf über 100 Seiten. Mhm. Also man sieht, dass da durchaus Musik drin ist. Und ich bin auch mal sehr gespannt, wie giftig dieser Streit dann am Ende ausgetragen wird, weil wenn man in diese Änderungsanträge reinschaut, da stolpert man dann tatsächlich doch auch über ziemliches Eskalationspotenzial. Auf der einen Seite werden da inhaltlich völlig neue Konzepte nochmal vorgestellt. Und auf der anderen Seite sind so halbe Wutausbrüche dann dabei, also Wut über den Vorschlag der Bundesprogrammkommission. Da heißt es dann, liebe Parteifreunde, mit so einem Programm müssten wir uns glücklich schätzen, wenn wir bei der Bundestagswahl überhaupt noch auf 8% kämen. Und dann habe ich mich halt irgendwie gefragt, wenn da so viel Aggression offenbar dahinter ist, wie viel ist dann eine formale Einigung wert? Ist das dann irgendwie mehr als nur der kleinste gemeinsame Nenner, der dann vielleicht am Ende doch wieder von so Individualinteressen zerpflückt wird? Da ist es aber im Moment noch zu früh, eine Bewertung abzugeben. Da muss man jetzt wirklich erstmal Samstag, Sonntag dann noch abwarten, die Debatten.
Okay. Das heißt also, du deutest es schon an, so ein Eskalationspotenzial ist da, was sich ja jetzt unabhängig von den Sachfragen oder vielleicht in den Sachfragen ausdrückt, aber was ja einfach generell in der Partei auch so da ist. Wir haben schon oft darüber gesprochen, es gibt so einen internen Richtungskampf. Also auf der einen Seite das Lager rund um den AfD-Vorsitzenden Jörg Meuthen, der sich ja auch stärker vom rechtsextremen Lager abgrenzen will. Auf der anderen Seite rund um die Fraktionschefin Alice Weidel und den Co-Vorsitzenden Tino Chrupalla. Wie würdest du sagen, ist die Ausgangslage in diesem parteiinternen Richtungsstreit jetzt vor dem Parteitag?
Ja, ich denke, dass, also es steht offiziell nicht auf der Tagesordnung. Ja, doch, es steht insofern auf der Tagesordnung das Thema, als auch der Bundesvorstand nachgewählt werden soll. Und zwar genau unter anderem für die Position von Andreas Kalbitz, der ja bislang bis zur Annullierung seiner Parteimitgliedschaft als Beisitzer im Bundesvorstand aktiv war. Und ich glaube, je nachdem, an welches Lager diese Nachbesetzung geht, kann man irgendwie sehen, wie stark oder schwach die einzelnen Lager sind. Und ich bin auch mal gespannt, quasi, wie aktiv der Flügel oder der Ex-Flügel, der sich offiziell selber aufgelöst hat, auf diesem Parteitag noch ist. Zur Auswahl stehen unter anderem zwei Namen, so hat es der Kollege von der Zeit nochmal aufgeschrieben. Da ist Maximilian Krah, den kennt man jetzt vielleicht nicht so ganz, der ist sächsischer Europaabgeordneter, soll sehr eng auch mit Tino Chrupalla sein und wird quasi diesem Chrupalla-Lager zugerechnet. Und auf der anderen Seite, da ist Johanna Cotin, die ist Bundestagsabgeordnete, ist in der Digitalpolitik ziemlich unterwegs, kommt aus Hessen und gilt eher als Vertreterin des gemäßigten Flügels und hat sich da, wenn man das so beobachtet hat in der Vergangenheit, auch immer mal wieder auf Twitter zu Wort gemeldet, wenn es halt um so Scharmützel ging innerhalb der Partei. Und ich bin mal gespannt, wer von den beiden oder vielleicht gibt es auch noch mehr Kandidaten dann dort das Rennen macht. Es könnte dann halt sein, wenn Krah gewählt wird, kippt der Bundesvorstand in seinen Mehrheiten zwar noch nicht komplett, aber das wäre dann halt eine Stärkung für diesen eher rechtsorientierten Flügel, wobei, wie gesagt, das ist noch offen und dann muss noch ein neuer Bundesschatzmeister gewählt werden, was natürlich angesichts von anstehenden Strafzahlungen, die die AfD wegen ihrer Parteispendenaffäre zu leisten hat, natürlich ein ziemlich undankbarer Job ist. Da wird es aber sehr wahrscheinlich Carsten Hütter werden, der jetzt schon stellvertretender Bundesschatzmeister ist und aus Sachsen kommt.
Über Polizeigewalt haben wir schon öfters gesprochen, in den USA, aber auch in Deutschland. Ja, und in Frankreich wird darüber auch aktuell wieder debattiert. Gestern ist ein Video veröffentlicht worden, in dem Polizisten einen schwarzen Musikproduzenten verprügeln. Vor einigen Tagen gab es außerdem Bilder von der brutalen Räumung eines Migrantencamps. Beides in der Woche, in der die Nationalversammlung ein Gesetz verabschiedet hat, das PolizistInnen schützen soll. Und in der Debatte um dieses Gesetz steht jetzt der Innenminister Gérald Darmanin ganz schön unter Druck. Über all das habe ich mit unserem Korrespondenten Marcel Wagner aus dem ARD-Studio Paris gesprochen. Er hat erstmal geschildert, was in diesem neuesten Video zu sehen ist.
Dieses Video stammt von einer Überwachungskamera aus einem Musikstudio und es zeigt den Produzenten dieses Musikstudios, einen größeren Herrn mit schwarzer Hautfarbe, der von Polizisten im Eingang des Studios verprügelt wird und das ziemlich drastisch und ziemlich brutal, ehrlich gesagt. Das Video ist schon ein paar Tage alt, das ist am 21. November aufgenommen worden, ist aber jetzt erst groß in die Medien gekommen und dieser Angriff hat sich offenbar ereignet, weil dieser Produzent aus dem Musikstudio sein Auto verlassen hatte, ohne Maske und wohl von seinem Auto zum Studio laufen wollte. Die Polizisten haben hinterher angegeben, es hätte nach Drogen, also wahrscheinlich Cannabis, gerochen und sie hätten ihn kontrollieren wollen. Die Bilder zeigen aber nur, wie dieser Mann sich eben in sein Studio flieht und die Polizisten ihn dann minutenlang vor den Kameras brutalst niederschlagen. Und dieses Video sorgt hier in Frankreich gerade wirklich für Furore und Aufsehen, weil es mal wieder ein Zeichen von extremer Polizeigewalt ist, die hier eben leider Gottes immer ein großes Thema ist.
Jetzt sagst du, schockierende Reaktionen gab es und viele Menschen sind bestürzt darüber. Gab es auch schon irgendwelche Konsequenzen?
Ja, es gibt tatsächlich schon Konsequenzen und zwar erstaunlich schnelle Konsequenzen, denn der Innenminister hat sofort angeordnet, dass es da ein internes Verfahren geben soll, ein Überprüfungsverfahren bei der Polizei. 4 Beamten sind jetzt schon in Gewahrsam genommen worden, die sollen jetzt heute verhört werden und da wurde dann auch schon vom Innenminister getwittert, wenn sich das alles so herausstellt und sich bewahrheitet, dann müssten die ja aus dem Dienst entfernt werden. Also das ist jetzt ein Vorgehen, das wahnsinnig schnell für französische Verhältnisse ist, ohne dass man ja überhaupt noch Anklage erhoben hätte, ohne dass man die Hintergründe überhaupt schon geklärt hätte. Und das zeigt auch den Druck, unter dem der Innenminister da gerade steht. Der Präsident hat ihn gestern zu sich gebeten und ihm die Leviten gelesen. Also das ist, nimmt jetzt auch schon eine sehr große politische Dimension
an. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal genauer drauf. Das Video jetzt, von was gestern veröffentlicht wurde, war aber auch nicht der einzige Fall von Polizeigewalt oder von Bildern von Polizeigewalt diese Woche. Ich habe gerade am Anfang gesagt, Anfang der Woche wurde so ein Migrantencamp in der Innenstadt von Paris geräumt. Das haben wir, glaube ich, auch in der Tagesschau Bilder davon gesehen, wo die Polizisten zum Teil Tränengas eingesetzt haben. Kannst du noch mal kurz erklären, was da der Hintergrund war?
Genau, das war am Montagabend. Da haben Flüchtlingsorganisationen in so einer Nacht- und Nebelaktion spätabends 400 Zelte auf der Place de la République aufgebaut. Das ist ja ein symbolträchtiger Ort hier in Frankreich, an dem immer wieder auch große und wichtige Protestveranstaltungen auch stattfinden. Das Thema Migration und Migranten ist hier immer ein heißes Thema. Viele Flüchtlingsorganisationen werfen Frankreich vor, dass das Land sich nicht genug kümmern würde um die Flüchtlinge, die hier sind. Viele Flüchtlinge leben hier in elendigen Lagern in und um Paris, immer wieder in Zeltlagern, die von der Polizei geräumt werden. Viele Flüchtlinge sind dann obdachlos, so auch vergangene Woche bei einer Räumung. Und diese Flüchtlingsorganisation wollten jetzt eben auf diese Problematik hinweisen mit dieser Aktion, indem sie 400 Zelte auf der Place der Republik aufgebaut haben. Und die wurden dann später geräumt von der Polizei und dabei kam es eben zu Zusammenstößen. Man konnte auf Videos auch sehen, dass Polizisten durchaus auch mal bedrängt worden sind von Flüchtlingshelfern, teilweise vielleicht auch von Flüchtlingen selbst. Aber die Polizisten haben eben auch wieder doch deutlich zu Gewalt gegriffen und davon kursieren jetzt eben auch viele Videos, wie ein Polizist einem Geflüchteten ein Bein stellt, offenbar ohne größere Not, wie es da auch zu Rangeleien kommt und so weiter. Und das ist insofern auch brisant gewesen, diese ganze Situation, als dass die Abstimmung über dieses neue Sicherheitsgesetz, bei dem es auch darum geht, eben, dass das Filmen von Polizisten im Einsatz im gewissen Bereich eingeschränkt werden soll, dass diese Abstimmung über das Gesetz Dienstagmorgen war. Und Montagabend ist dann diese Aktion passiert, wo es eben wieder zu Bildern gekommen ist, um die es ja in diesem Gesetz gehen soll. Und da liegt ein bisschen schon nahe, es waren auch viele linke Abgeordnete aus der Opposition, wie durch Zufall vor Ort. Also es liegt ein bisschen nahe, dass die das vielleicht auch ein bisschen instrumentalisiert, vielleicht sogar in Kauf genommen oder geplant hatten, diese Aktion, dass es diese Bilder gibt. Aber diese Bilder gab es halt und sie zeigen mal wieder, dass Frankreich auch ein Problem mit dem teilweise brutalen Eingreifen von Polizei hat und dass diese Diskussion um dieses Gesetz eben heiß geführt wird und vielleicht auch mit Recht.
Ja, genau. Lass uns auf dieses Gesetz nochmal genauer schauen. Du hast schon gesagt, es soll zum Teil eingeschränkt werden, dass PolizistInnen im Einsatz gefilmt werden. Mit welcher Begründung denn?
Also es geht darum, wahrscheinlich erinnern sich alle noch an die Bilder zum Beispiel der Gelbwesten-Demonstration hier in Frankreich, wo es massive Angriffe ja auch von Seiten der Demonstrierenden auf Polizistinnen und Polizisten gegeben hat. Und in der Zeit gab es auch in Social Media, im Internet immer wieder das Phänomen, dass eben dann Polizisten im Einsatz gezeigt wurden und es dann auch im Internet Aufrufe speziell dazu gab, sich an diesen Polizisten zu rächen, teilweise auch mit dem Aufruf, so, wer kennt die Adresse des Polizisten, okay, und sowas. Und Das war dann eigentlich der Anlass für dieses Gesetz jetzt. Die Polizeigewerkschaften haben da auch massiven Druck gemacht, haben dem Staat eben vorgeworfen, er würde sich nicht genug kümmern um die Polizistinnen. Und deshalb ist der Innenminister, der so ein bisschen auch als harter Hund hier in Frankreich gilt, Gérald Darmanin, ein ganz junger, aufstrebender Minister, der eigentlich von den Konservativen stammt und dann zu Macron übergelaufen ist, der würde sich gerne als harter Innenminister profilieren und vor allen Dingen auch auf die Seiten der Polizei schlagen. Der ist dann hingegangen und hat das Gesetz, was eigentlich von Parlamentariern inspiriert worden ist, hat er dieses Gesetz immer wieder versucht zu verschärfen. Er wollte sogar, dass Polizistinnen im Einsatz generell verpixelt werden müssen. Aber das hätte die Arbeit auch von uns Medien natürlich wahnsinnig beeinflusst, wenn du gar nicht mehr live senden kannst, weil du immer Angst haben musst, dass im Hintergrund ein Polizist vorbeiläuft. Also man hätte eigentlich kaum noch berichten können. Das haben die Parlamentarier dann abgeräumt, diese Idee, aber trotzdem hat Darmanin, der Innenminister, immer weiter Druck gemacht und gesagt, es müsse verschärft werden, das Gesetz. Und er ist jetzt auch so ein bisschen damit für verantwortlich, dass der Artikel 24 in diesem Gesetz drinsteht, der nämlich jetzt eben einschränkt, dass es strafbar werden soll, wenn man Polizistinnen filmt und diese Bilder dann auch verbreitet, in der Absicht, den PolizistInnen physisch oder körperlich damit zu schaden, dass man diese Bilder verbreitet. Okay. Aber das ist natürlich eine wachsweiche Formulierung, genau, denn konkret, ne? Wer weiß denn eigentlich, was mein Anlass ist, warum ich das jetzt mache, und Journalistenverbände und so weiter hier in Frankreich, die sagen jetzt eben, ja, also Moment mal, mit dieser Formulierung in dem Gesetz drin, können wir unsere Arbeit ja kaum noch machen, weil jeder Polizist hingehen kann und mich davon abhalten kann, was zu filmen, weil er sagt, naja, ich vermute, dass du hier die Absicht hast, meine Kollegen an den Pranger zu stellen und ihnen psychisch oder physisch zu schaden. Also hör mal bitte auf, hier zu filmen. Und diese Diskussion darum hat halt hier jetzt richtig Fahrt aufgenommen. Journalistenverbände protestieren, haben auch für morgen, also für Samstag, wieder zu Protesten aufgerufen, zu einer großen Demo. Denn in der Tat ist natürlich Polizeigewalt in Frankreich ein Problem. Also die Gewalt gegen Polizei ist ein Problem, aber es ist eben auch ein Riesenproblem in Frankreich, dass die Polizei sehr oft sehr radikal und sehr brutal durchgreift in den Vorstädten, in den Brennpunkten, aber auch bei Demonstrationen. Und das ist natürlich genauso kritikwürdig, und das ist jetzt im Moment gerade hier wirklich eine explosive Diskussion.
Ja, wenn ich nochmal zusammenfasse, also MedienvertreterInnen sie befürchten also in gewisser Weise eine Einschränkung der Pressefreiheit. Das gesagt, auch linke PolitikerInnen, Opposition sehen dieses Gesetz kritisch. Jetzt hat der Premierminister gestern angekündigt, dass man eine Kommission einsetzen will, um da nochmal nachzubessern bei diesem Artikel 24, glaube ich, hast du gesagt.
Ja, genau.
Aber geht das überhaupt? Und die Nationalversammlung hat das ja beschlossen.
Exakt, also das ist nicht ganz so richtig, hätte ich jetzt fast gesagt, nicht so richtig schlau gewesen, dieser Schachzug. Es zeigt aber eigentlich, wie verzweifelt die Regierung jetzt gerade bei diesem Thema auch agiert. Der Premierminister hat dann gesagt, ja, ich setze eine unabhängige Kommission ein und diesen Artikel 24, den sollten wir vielleicht neu formulieren. Hat aber irgendwie nicht so weit gedacht, dass die Initiative für dieses Gesetz eine parlamentarische Initiative war. Das waren Parlamentarier, und zwar aus den eigenen Reihen auch noch, aus dem Regierungslager. Und das Gesetz ist inklusive dieses Artikels 24 am Dienstag in der Nationalversammlung verabschiedet worden. Das heißt, eine parlamentarische Initiative von Parlamentariern verabschiedet. Und jetzt kann natürlich nicht der Premierminister hingehen und sagen, ja, wir schreiben das Gesetz neu. Also mit welchem Recht könnte er das machen? Er hat eigentlich gar nicht diese Handhabe. Er hat auch gleich eine Rüge vom Parlamentspräsidenten hier, Richard Ferrand, bekommen, der auch aus dem gleichen Lager stammt. Also alle aus dem Regierungslager, die sich jetzt gegenseitig auch noch in der Öffentlichkeit hier ein bisschen zerfleischen. Also da liefert die Regierung gerade ein ganz, ganz schlechtes Bild ab. Und klar ist, auch der Innenminister, Gérald Darmanin, ist langsam angezählt, ist eigentlich ein ganz wichtiger Minister für Macron, eben um so ein bisschen bei den Konservativen auch zu baggern, schon mit Blick auf die nächste Präsidentschaftswahl. Und dieser Minister ist jetzt allerdings durch wirklich nicht ganz so strukturiertes, nennen wir es mal vorsichtig, Vorgehen ein bisschen angezählt.
Also würdest du sagen, der Innenminister wackelt?
Ja, es gibt schon die ersten Élysée-Kreise, die hier in Medien zitiert werden, die davon sprechen, dass Macron langsam seine schützende Hand über dem Innenminister zurückziehen sollte. Aber das ist natürlich jetzt nur die politische Diskussion. Die andere, was dahinter steckt, ist ja viel tiefgehender und viel weitreichender. Das ist eben die Diskussion um Polizeigewalt, um Gewalt gegen Polizei, um Gewalt von Polizistinnen in Frankreich und um Pressefreiheit. Denn Frankreich ist ja immer das Land, was so die großen Freiheitsrechte und Menschenrechte vor sich herträgt in der ganzen Welt und immer sagt, wir sind die Wiege der Menschenrechte und verteidigen das. Macron ja auch im Zusammenhang mit Mohammed-Karikaturen sagt ja immer, bei uns gilt Meinungs- und Pressefreiheit und so weiter einfach als höchstes Gut. Und jetzt mit so einem Gesetz, mit so einem Artikel drin, kann man natürlich durchaus kritisieren und sagen, also ausgerechnet ihr geht jetzt hin und beschränkt diese Freiheit in einem Land, wo es eben massive Probleme bei diesem Thema gibt.
Also sehr strukturelle, systemische Fragen. Danke, Marcel, dass du uns die aktuelle Debatte ein bisschen genauer erklärt hast.
Danke euch.
Und ich bedanke mich nun bei Ihnen fürs Interesse an der heutigen Folge von Der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Katharina Peetz und wünsche ein schönes Wochenende.